vom letzten Mal, wo wir es nicht mehr geschafft hatten, uns die kurzen Texte zu 2 Samuel 23, 1 bis 7 anzusehen, was überschrieben ist, Davids letzte Worte, wo man ja wirklich David als Prophet sich eigentlich zeigt. Und da hatte ich einen kurzen Text von Sakowitsch und einen etwas vergleichenden Text von Amnon Basad. Mal schauen, muss ich die Blätter so. Ja, hier ist er. Gut. Ja, also Sakowitsch schreibt zu diesen wenigen Versen: Das poetische Werk Davids letzte Worte verleiht Davids Lied einen prophetischen Charakter, wie es tatsächlich an der eröffnenden Formulierung deutlich wird. Spruch Davids, des Sohnes Ischais, Spruch und Spruch des Mannes, die an die Eröffnung der Worte Bileams erinnert. Mit dem hatten wir uns ja sehr intensiv befasst, bei denen, die beim Buch Numeri dabei waren. Spruch Bileams, des Sohnes Beors, und Spruch des Mannes. Und an der Fortsetzung der Eröffnung: Der Geist des Ewigen hat durch mich gesprochen, sein Wort auf meiner Zunge. Der Geist des Ewigen, der sich auf David bereits in seiner Jugend mit seiner Salbung niederließ, zeigt sich also hier als ein prophetischer Geist. In diesem Lied erwähnt der Dichter David auch den Bund, den ewigen Bund, der ihm und seinem Haus geschlossen wurde. Ist nicht so mein Haus mit Gott? Denn einen ewigen Bund hat er mir gesetzt, in allem verordnet, geordnet und bewahrt, denn meine ganze Rettung und mein ganzes Gefallen wird er es nicht wachsen lassen. Und Amnon Basak schreibt zu den Versen: Auf den ersten Blick scheint es, dass das Lied den Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Bösen beschreibt. Der Inhalt als Ganzer ist nicht neu, abgesehen von den Ausdrücken, die an sich schwierig sind. Jedenfalls liegt etwas Neues in der Aussage: Der Geist des Ewigen hat durch mich gesprochen, sein Wort auf meiner Zunge. David erklärt damit, dass er das Wort des Ewigen direkt empfangen hat, in der Prophetie oder wenigstens im Heiligen Geist. Es scheint, dass sich die Worte besser verstehen lassen angesichts des interessanten Vergleichs zwischen diesen Versen und Psalm 89. In Kapitel 7, das war der gescheiterte Versuch Davids, den Tempel zu bauen und dafür die Verheißung des Königtums für seine Nachkommen. In Kapitel 7 haben wir uns ausführlich mit diesem Psalm befasst und gesehen, dass er im Wesentlichen eine Klage über den Abgrund zwischen der Verheißung des Ewigen, über die ewige Königsherrschaft des Hauses David und der Realität des Untergangs der Königsherrschaft in Israel nach der Zerstörung durch die Babylonier ist. Und siehe, es zeigt sich, dass es eine klare Parallele zwischen Davids letzten Worten und zwischen der Verheißung der ewigen Königsherrschaft des Hauses David, wie sie in jenem Psalm und besonders in Vers 20 bis 38 beschrieben wird, besteht. Ja, und die Tabelle zeigt das in so einzelnen Worten. Spruch des Mannes, der errichtet wurde über, und im Psalm heißt es: Und du sagtest, ich habe einem Helden Hilfe gewährt, erhoben habe ich einen Jungen aus dem Volk. Und das kann man, die Parallele kann man eigentlich nur nachvollziehen, wenn man eben die hebräischen Worte sieht. Das Wort für Mann Gever und für Helden Gibor, das sind dieselben Konsonanten und hängen von daher zusammen. Das V und das B ist im Hebräischen ja derselbe Konsonant. Es hängt davon ab, ob der eben verdoppelt ist oder am Anfang steht, dann wird er wie B gesprochen oder nach einem Vokal kommt, dann wird er wie V gesprochen. Dann haben wir den Gedanken des Gesalbten, des Gottes Jakobs, der in Davids letzten Worten erscheint und auch in Psalm 89: Ich fand David, meinen Knecht, mit meinem heiligen Öl habe ich ihn gesalbt. Dann das Wort Gottes: Der Geist des Ewigen hat durch mich gesprochen, sein Wort auf meiner Zunge. Da hast du gesprochen in einer Vision zu deinen Frommen. Dann auch parallel die Bezeichnung Gottes als der Fels Israels, beziehungsweise der Fels meines Heils, und die Erwähnung der aufgehenden Sonne eigentlich als auch ein Bild für die Verheißung. Und schließlich wird von dem ewigen Bund, der David gegeben wird, gesprochen. Und eben als Gegensatz dazu kommen in 2 Samuel 23 die bösen Menschen und in Vers 23 im Psalm 89 die Übeltäter, die nicht erhört werden. Und Basak schreibt dann weiter, wie gesagt, diese Parallele wirft Licht auf die Bedeutung der letzten Worte Davids. Ohne dies ausdrücklich zu erwähnen, beschreibt David hier de facto die Verheißung des Ewigen an ihn über die ewige Königsherrschaft seines Hauses und bringt seinen vollen Glauben an ihre Verwirklichung zum Ausdruck. Mein Haus ist dasselbe Königshaus, das der Ewige ihm in der Vision Nathans versprochen hat. Und verlässlich ist dein Haus und dein Königreich auf ewig. Der Glaube an die Verheißung des Ewigen ist dem Unglauben in den bösen Menschen, von denen der, der mit ihnen in Berührung kommt, verletzt wird, entgegengesetzt. Ja, das war nochmal als Nachtrag vom letzten Mal. Sind dazu noch Nachfragen, Anmerkungen? Herr Müller.
Ja, ich habe an für sich mal eine Frage das Wort Salbung. Weil wir haben in unserem Text, wir haben ja zwei Arten von Salbung. Der Gesalbte und so weiter, das kommt ja oft vor. Wir kennen die Salbung aus dem Horn, aus dem Keren, und wir kennen die Salbung aus dem, jetzt müssen Sie mir helfen, Kelipa, ist das richtig? Keli Kelipa, aus dem Schälchen,
Auf
aus
dem
der
Kli
Schale,
wahrscheinlich dann
aus der Schale.
ja Kli
Keli.
ja
Ist das richtig? Ja, gut. Was ist der Unterschied?
ich bin gar nicht mal ehrlich gesagt so sicher, ob das so wesentlich ist. Der Unterschied habe ich noch nie darüber nachgedacht, muss ich gestehen.
Warum benutzt man dann andere Wörter dafür
Es
bei einem der wichtigsten Handlungen, die überhaupt da gemacht werden, die Salbung?
mein Gefühl so spontan ist, dass das Füllhorn der Keren, dass das eher in den prophetischen Texten auftaucht und wenn man einfach von einem Kli, von einem Gerät spricht, einem Gefäß spricht, dass das eher eine technische Sache ist, die möglicherweise dann auch in der, ich muss gerade mal sehen, ob bei der Salbung Sauls und Davids, was da gesagt wird. Sekunde. Da haben wir sogar in 1 Samuel 10 bei der Salbung Sauls haben wir nochmal was anderes, nämlich einen Pach-Haschemen, ein Ölkrug. Das ist dasselbe Wort, das bei Chanukka im Talmud benutzt wird.
Das ist aber auch ein menschengemachtes. Ja?
Ja, mit Sicherheit.
Das
Das,
ist es ja. Und das Horn nicht.
also ich glaube, das ist etwas, was in den prophetischen Texten vorkommt, wo wenn die konkrete Handlung gemeint ist. Ich schaue gerade noch mal bei David nach,
Ja.
was da kommt. Bei David ist es ein Keren, Herr
Ja.
Schemen, ein Ölhorn. Mein Eindruck so im Moment ist, dass man da nicht allzu viel sich fragen sollte. Das ist eben das Horn ist später so das messianische Horn, das Füllhorn. Und so wird es sich auch manchmal in künstlerischen Darstellungen, aber ich bin nicht sicher, dass das wirklich so einen riesigen Unterschied macht.
Muss nicht riesig sein, aber es wird ein Unterschied sein.
Ja, das müsste ich wirklich nochmal genau nachsehen, wo die einzelnen Sachen
Okay.
vorkommen. Hier in unseren Texten, die wir im 1. Samuel-Buch hatten, würde ich sagen, sind das ziemlich zufällige Ausdrücke. Den würde ich nicht allzu viel beimessen wollen, dass es eben bei Saul ein.
Also das ist mir komplett neu, dass es im Alten Testament Zufälle gibt.
Nein, ich weiß, kann man sich darüber streiten, wenn man es
Ja
als
gut, wir
offenbarte
kommen noch mal
Schrift
zurück. Wir kommen noch mal
sieht?
drauf zurück irgendwann. Dankeschön.
Ja, das. Ich könnte mal mit der Konkordanz einfach nachsehen, wo das Wort Keren noch vorkommt und gucken, ob wir da ein Stück weiterkommen. Aber mein Gefühl ist, das, was Sie im Kopf haben, dass das Dinge sind, die sich in der nachbiblischen Tradition eben auf das Horn konzentriert haben und dass das deswegen so stark da ist.
Ich
Was
glaube es
natürlich,
nicht.
denke ich, immer wieder auch im christlichen Kontext wichtig ist, ist ja eben das Wort für Salben, das ja und den Gesalbten, dass das der Messias, der Maschiach ist. Das ist natürlich daran die wörtliche Bedeutung dieses Wortes, die zunächst eben wirklich sich auf eine
Gut, danke
konkrete
schön.
Salbung bezieht.
Ja, danke.
Gut. Ja, und auch in Psalm 89 ist es ja auch nur eine Salbung mit Öl, wo nicht gesagt wird, in welchem Gefäß sich das Öl befand, was wir hier in unserem Beispiel hatten. Ja, ich denke, ansonsten haben wir nochmal wieder ein bisschen auch einen neuen Blick auf David, den wir ja schon als Psalmsänger hatten und jetzt eben auch noch diese prophetische Gabe kommt, was dann durchaus nicht selbstverständlich ist, denn wir haben ja eigentlich nirgendwo, dass Gott direkt zu ihm spricht, sondern es kommen ja gerade die Propheten Nathan und Gad, wie wir es ja gleich in Kapitel 24 sehen, die eigentlich ihm das Wort Gottes übermitteln. Von daher ist das hier schon so ein bisschen ein herausragender Text, zu sehen, dass David hier eigentlich für sich in Anspruch nimmt, dass Gott selber durch ihn spricht. Ja, also das war der Anfang von Kapitel 23. Darauf folgt eine Liste der Helden Davids. Am Anfang sind auch etwas mehr Geschichten von ihnen erzählt. Es gibt offensichtlich einzelne, die besonders herausragende waren. Darunter eine etwas provokative Erzählung ist wohl auch die, wo David einige seiner Helden aufgefordert hat, ihm Wasser aus dem offensichtlich von Philistern damals kontrollierten Bethlehem zu holen, und er nachher aber ein schlechtes Gewissen hat und dieses Wasser nicht trinken möchte, weil die Leute es unter Einsatz ihres Lebens ihm geholt haben. Dann das, wo ich heute hauptsächlich drauf eingehen möchte, ist Kapitel 24, mit dem das 2. Samuel-Buch abschließt. Und da geht es um die Volkszählung, die David anordnet. Und es wird sofort klar, dass das offensichtlich von Gott her gesehen nicht in Ordnung ist. Und da muss man auch so ein bisschen den Text in Exodus inmitten der Schilderung der Errichtung des Bundeszeltes im Kopf haben. Wo nämlich auch einerseits gesagt wird, es sollen die Israeliten, jeder soll einen halben Schekel geben, aber das eben auch als Lösegeld bezeichnet wird, um offensichtlich von der drohenden Strafe, wenn man zählt, sich zu retten. Und offenbar steht da im Hintergrund, dass das Volk zu zählen ein Versuch ist, Gottes Segen, wie zahlreich das Volk geworden ist, zu kontrollieren und dass sich das nicht gehört. Das ist offensichtlich das, was im Hintergrund steht. Jedenfalls beginnt, also Joab wird geschickt, die Zählung durchzuführen, obwohl er selber wohl auch nicht ganz glücklich damit ist. Und nach der erfolgten Zählung wird dann Gad, ein Prophet, den wir bisher noch nicht gekannt haben. Vorher war es Nathan, der zu David gekommen war, zu David geschickt und sagt ihm eben, dass dafür eine Strafe kommen soll und er kann sich wählen zwischen drei Strafen, ob er eben eine Hungersnot haben will, vor seinen Feinden fliehen will oder eine Seuche. Und David sagt dann, er will lieber in die Hände Gottes fallen, womit er offenbar eine Seuche meint, der aber dann auch Zehntausende von Menschen zum Opfer fallen. Und dann heißt es eben, dass schließlich der Engel des Herrn auf der Tenne des Arauna irgendwo in Jerusalem steht und dann auch Gott sich entschließt, dem Einhalt zu gebieten und David befiehlt, einen Altar auf dieser Tenne zu bauen und David kauft dann auch die Tenne. Das ist eine Geschichte, die sehr ähnlich ist, die wir in Genesis 23 haben, der Kauf der Grabhöhle für Sarah in Hebron, wo ja auch die Hethiter, von denen Abraham die Höhle kauft, zunächst sagen, wir geben sie dir umsonst, weil du ein angesehener Mann bist und erst nach einigem Hin und Her wirklich ein Kaufpreis gezahlt wird. Auch hier sagt Arauna David, dass er ihm natürlich die Tenne umsonst gibt, aber David ist weder bereit, die Tenne umsonst zu nehmen, noch auch die Opfer umsonst von Arauna anzunehmen, sondern er will das alles bezahlen. Und damit und mit der Notiz, dass nachdem der Altar gebaut ist und die Opfer dargebracht wurden, die Seuche im Volk endet, endet dann auch das zweite Samuel-Buch. Ja, das sind dann natürlich Dinge, die viele Fragen aufwerfen und besonders war es der erste Vers, der schon die traditionellen Ausleger sehr verwirrt oder in theologische Probleme gestürzt hat, weil es dort nämlich heißt, das haben wir jetzt auch schon auf dem ersten Seite unseres Blattes, und der Zorn des Ewigen brannte weiter gegen Israel. Und er verführte David gegen sie zu sagen, geh und zähle Israel und Juda. Das einmal die Frage, was heißt der Zorn brannte weiter? Was ist sozusagen der neue Anlass? Das zweite ist, dass es hier heißt, dass Gott David verführt, die Volkszählung zu machen, ihn verführt, etwas Verbotenes zu tun. Und das ist natürlich auch eine Frage, die das Gottesbild betrifft. Und Rashi, der wichtigste Ausleger, der auch viele Linien für die späteren gelegt hat, der hat manchmal den Mut zu sagen, ich weiß es nicht. Und so eben hier. So schreibt er zu dem, und der Zorn des Ewigen brannte weiter, ich weiß nicht, worüber er brannte gegen Israel. Also er versucht da gar nicht irgendwelche Ausflüchte zu machen, sondern gibt zu, da müssen meine Nachfolger überlegen, was man da vielleicht mitmachen kann. Eine längere Erklärung bringt Radak. Er zitiert erstmal Rashi im Grunde genommen, wir wissen nicht, worüber dieser Zorn war oder setzt sich mit diesem Problem auseinander. Denn wäre in Israel etwas Böses gewesen, hätte David es vernichtet. Vielleicht wurden in Israel Übertretungen im Verborgenen begangen. Und es heißt weiter, denn die Angelegenheit Abschaloms war Zornschnauben des Ewigen über Israel. Denn obwohl es eine Strafe für David war, denn David wurde damit bestraft, dass er vor seinem Sohn floh und dieser mit seinen Frauen schlief, wurde auch Israel bestraft. Denn zu dieser Zeit wurden 20.000 an einem Tag getroffen. Jene Sache war also von Seiten des Ewigen ein Grund, gegen Israel zu entbrennen, über böse Taten, die im Verborgenen unter ihnen waren. Und so brannte auch jetzt der Zorn des Ewigen weiter gegen Israel, wegen der verborgenen Taten, die unter ihnen waren. Denn wären sie offenbar gewesen, hätte David sie nicht belassen. Und da sie nicht offenbar waren, bestrafte Gott sie aus einem Grund heraus. Denn alle seine Rechtssprüche sind Gerechtigkeit und Wahrheit. Und er verführte David und gab seinem Herzen ein, das Volk zu zählen. Oder es heißt weiter, hinsichtlich der Hungersnot, die 3 Jahre dauerte. Und obwohl jene Schuld aufgedeckt wurde, war das Zornschnauben über ganz Israel. Und jetzt brannte sein Zorn weiter gegen sie. Und er verführte David, sie zu zählen. Und es war in Israel bereits aus der Tora bekannt, nämlich aus Exodus 30, was ich vorhin erwähnt hatte, dass wenn Israel gezählt wird und nicht jeder Lösegeld für sich gibt, eine Plage über sie kommen wird, selbst wenn sie aus einer Notwendigkeit heraus gezählt werden. Ralbak macht einen etwas anderen Ansatz. Und danach wird erwähnt, dass der Zorn des Ewigen bereits weiter brannte, außer dem Entbrennen seines Zorns in der Angelegenheit der Gibeoniter, als Jahr nach Jahr eine Hungersnot war. Und er verführte David, gegen sie zu sagen, geh, zähle Israel und Juda. Es ist angemessen, dass du weißt, dass es nicht richtig ist, daraus zu verstehen, dass der Ewige, gepriesen sei er, es war, der David verführte, sie zu zählen. Denn wenn es so wäre, wäre David daran nicht schuldig gewesen. Und wie hätte ihn dann der Ewige, gepriesen sei er, auf diese wunderbare Weise bestrafen können? Sondern es wird gesagt, dass dieses Verführen dem Ewigen, gepriesen sei er, im Allgemeinen zugeschrieben wird. Insofern, als er die Ursache für alles, das sich erneuert, ist. So wie es heißt in der Brautwerbung an Rebekka für Isaak, möge sie dem Sohn deines Herrn zur Frau sein, wie der Ewige gesprochen hat. Oder wie Josef es zu seinen Brüdern sagt, nicht ihr habt mich geschickt, sondern Gott. Und möglicherweise wird auch gesagt, dass der Ewige, gepriesen sei er, eine gewisse Ursache in dieser Verführung war, dahingehend, dass der Ewige, gepriesen sei er, in seiner Vorsehung über David dieses Begehren, also das Volk zu zählen, von ihm genommen hätte, wäre nicht sein Zorn über Israel gewesen. Und mir scheint, dass in der Formulierung und er verführte David etwas fehlt und gemeint ist und sein, also eben Davids Herz, verführte ihn. Und das kann er mit einer sprachlichen Parallele zeigen, wie es heißt, und es hörte David auf, gegen Abschalom zu gehen, wo etwas fehlt und gemeint ist, und seine Seele hörte auf. Und dann haben wir noch Rabbi Yosef Kara, als der natürlich mit Rashi verbunden ist. Und der Zorn des Ewigen brannte weiter gegen Israel. Und er zitiert den Midrash unserer Weisen, die Psikta Rabbati, da die Angelegenheit Urias, den David getötet hatte, erwähnt wurde. Uriah ist nämlich der letzte der Helden Davids, der im Vers vorher, im letzten Vers von Kapitel 23 erwähnt wurde, entbrannte sein Zorn weiter gegen Israel. Und nach dem Wortsinn der Schrift ist die Erklärung, dass sein Zorn in den Tagen Davids gegen sie entbrannt war, als er 3 Jahre hintereinander eine Hungersnot in die Welt sandte wegen der Schuld Sauls, der die Gibeoniter getötet hatte, entbrannte er ein zweites Mal, als David befahl, sie zu zählen. Und er verführte David, gegen sie zu sagen. Dies ist eine verkürzte Formulierung, bei der ein Wort fehlt. Und die Lösung ist, und der Satan verführte David, gegen sie zu sagen, geh, zähle Israel. Und so finden wir es im Buch der Chronik, nämlich in der Parallelerzählung. Und es stand der Satan über Israel und verführte David, Israel zu zählen. Ja, so haben wir einige Modelle, wie die Ausleger versuchen, den ersten Vers des Kapitels und gerade eben auch die Verführung Davids durch Gott, das irgendwie mit ihrer Gottesvorstellung in Übereinstimmung zu bringen. Ja, sind da Anmerkungen zu? Herr Müller.
Ja, die Zählung, die wurde ja, ich glaube, zweimal oder noch mehr gemacht. Zweimal auf jeden Fall, gell? Ist das richtig?
Nein, es gibt eine Volkszählung, die eben in 2 Samuel 24 und dann nochmal in der Parallelerzählung in der Chronik erzählt wird. Das ist dieselbe.
Das sind dieselben? Das sind dieselbe, weil ich kenne eine In einer Erzählung, muss man sagen, in einer Zählung Israels wurde doch so gesagt, dass man nicht die Menschen zählte, sondern jeder gab hier ein Lösegeld, eine Münze, und dann wurden die Münzen gezählt.
Ja,
Als
das ist eben
Umbild,
das,
dass eben
worauf,
nicht die Menschen. Ja.
das ist das, worauf sich der Text in Exodus 30 bezieht, wo es heißt in Exodus 30, 12, wenn du die Häupter der Kinder Israels erhebst, also um sie zu zählen, dann soll jeder Lösegeld für seine Seele dem Ewigen geben, wenn sie gezählt werden. Und dann wird in ihm wird keine Plage über sie kommen, wenn sie gezählt werden. Und im weiteren Fall, im nächsten Vers ist dann die Summe, die sie zahlen, eben wirklich ein halber Schekel. Und das kann man dann, ich glaube, das machen die späteren Ausleger dann, dass wenn jeder einen halben Schekel hat, dann hat man, entspricht die Zahl der Schekel ja sozusagen nicht der Zahl der Menschen, sondern die Zahl der Schekel ist halb so viel. Und dass das eigentlich so der Versuch ist, nicht die Menschen direkt zu zählen, weil man sie nicht mit einem Schekel, sondern mit einem halben Schekel zählt. Das ist eben teilweise sozusagen der Kern ist angelegt in Exodus und das ist dann später in den Auslegungen, glaube ich, so auch weiter interpretiert worden, dass man. Und es ist auch durchaus, es gibt manche sehr religiöse Menschen, die überhaupt auch Probleme haben, auch eine Gruppe von Menschen, die irgendwo steht, zu zählen. Da gibt es dann auch einen möglichen, es sind sehr wenige, die so radikal sind, aber da gibt es auch alle möglichen Tricks sozusagen, dann eben nicht, dass jeder eine Nummer hat, sondern auf andere Weise zu zählen, wie viele Personen man denn nun hat. Nicole?
Ja, ich weiß nicht, ob es sehr wichtig ist, aber ich selber bin ein bisschen gestrauchelt über das Wort weiter, weil das wird manchmal auch in die Erklärungen wichtig genannt. Dann habe ich gesucht und eigentlich ist es ein Verb.
Ja,
Und
also ich hätte nicht
zuvor.
ganz wörtlich übersetzt, hätte, und der Zorn des Ewigen setzte sich fort zu
Genau.
brennen in Israel. Ich habe das versucht, ein bisschen eleganter zu übersetzen, aber es ist
Ja.
ein Verb, ja.
Ja gut, aber ich als Niederländer denke dann, ja, was wird damit dieses weitere gemeint? Weil fügte ist, was Buberonzweig übersetzen. Ich gedacht, ja, meine, ich glaube, es ist von Josef oder Jesef, steht da. Und ja, dann denke ich, ist das denn so schwierig, um das zu übersetzen in Deutsch oder in Niederländisch auch? Also, was macht es denn so schwierig?
Normalerweise ist dieses Verb eben hinzufügen, aber wenn
Ja.
das in dieser Formulierung gebraucht wird, also mein Gefühl war, dass es nicht besonders gut klingt, wenn ich sagen würde, und es fügte der Zorn des Ewigen hinzu zu brennen, klingt im Deutschen nicht so sehr gut.
Ja, aber trotzdem wird es dann mehr verständlicher, wenn man das nicht tut. Mir wurde es nicht
Also ich
im
denke,
Deutschen,
in,
im Niederländischen
ob es nun
auch.
als Verb oder mit weiter übersetzt, ich denke, der Punkt, der ja auch den Auslegern schwierig ist, kommt, sozusagen, es gibt hier einen neuen Zorn Gottes und das Naheliegendste ist wahrscheinlich wirklich eben an den Zorn, der im Kapitel 21 erwähnt wurde, im Zusammenhang mit den Gibeonitern zu denken. Sozusagen, es heißt hier, es gibt sozusagen einen zusätzlichen Zornausbruch Gottes, aber uns wird nicht gesagt, warum. Das ist das Problem, was da steht. Denn man geht schon davon aus, grundlos entbrennt der Zorn nicht. Und das
Ja,
macht die Formulierung,
da ist jemand, die das versucht.
man könnte auch vielleicht übersetzen, und es geschah ein weiteres Mal, dass der Zorn des Ewigen entbrannte. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, das zu
Aber da ist
übersetzen.
jemand, die das für uns erklärt, warum das, was das Weitere dann sein soll.
Ja, also die Alternativen sind eigentlich eben entweder Kapitel 21 zu nehmen, der Zorn Gottes, der ja entbrannt ist
Genau.
wegen der Tötung der Gibeoniter durch Saul. Und
Hier.
manche Ausleger verbinden es mit dem Zorn weil das etwas war, was ja eben die Nachkommen Sauls getroffen hat. Und manche verbinden es eben mit der Strafe, die Israel getroffen hat, auch, also die Israeliten, die mit Abschalom gekämpft haben und die da im Kampf gefallen sind. Das Naheliegendere ist sicher an die Gibeoniter zu denken.
Okay, danke.
Herr Müller.
Ich wollte auch nur sagen, in meiner Übersetzung steht auch drin, der Zorn des Herrn brannte noch einmal.
Kann man auch
Ja,
so
ja.
übersetzen, ja. Ja, und es ist eben wirklich die Frage, ob man eben die Frage der Verführung durch Gott, und wo man eben auch gerade bei Radak merkt, wenn Gott verführt, dann kann er ja nachher nicht strafen, denn David ist dann sozusagen nicht verantwortlich, und da eben auch so diese philosophischen Unterschied zu machen. Natürlich, letztlich ist Gott der Verursacher von allem, und wie bringt man das überein damit, dass der Mensch trotzdem einen freien Willen hat und sündigen kann? Das ist natürlich auch eine der großen Fragen, auf die niemand eine abschließende Antwort finden kann, aber wird hier auch nochmal an diesem Beispiel deutlich gemacht. Und dass das schon auch innerbiblisch ein Problem war, sehen wir eben auch in der Variante der Chronik, die hier von Rabbi Yosef Kara gebracht wird, der eben nicht eindeutig sagt, und es stand Gott da, sondern der Satan ist es, der verführt. Wobei wir gleich sehen werden, dass der Satan ja durchaus in der Tradition der von Gott gewollte Verführer in gewisser Weise ist und das Problem eigentlich damit auch nicht unbedingt gelöst ist. Ja, ich habe dann im Folgenden in verschiedene Abschnitte eingeteilt, die Analyse, die Jaja Sakowitsch von dem Text bringt, der davon ausgeht, dass es ein Text ist, der eigentlich eine längere Wirkungsgeschichte hat und eben ursprünglich auch eine andere Aussage hatte. Eigentlich setzt er eine ursprüngliche Schicht, dann mehr oder weniger die Schicht, wie wir sie heute haben in 2 Samuel 24, und dann die Änderungen, die in der Nacherzählung der Geschichte im Buch der Chronik ist, die nochmal wieder eigene Akzente setzt. Zunächst mal der Abschnitt, wo er versucht zu rekonstruieren, was wohl ursprünglich die Fassung dieser Geschichte war. Da schreibt er: Das Hinaufbringen der Lade nach Jerusalem, was wir in Kapitel 6 gelesen haben, bezeugt Davids politische Klugheit. Aber es gibt in ihm kein letztendliches Indiz, kein Zeichen und Wunder für die Erwählung des Ortes durch den Ewigen. Ein offenkundiges Wunder und ein unzweideutiger Beweis für die Heiligung Jerusalems, sowohl für Israel als auch für Juda, finden sich in dem Kapitel, das das Buch Samuel abschließt und das von der Volkszählung, die David anordnete, erzählt. Von der Seuche und von ihrem Anhalten an der Tenne Araunas des Jebusiters. Dieses Kapitel ist nicht aus einem Guss entstanden. Und der Gedanke der Heiligkeit Jerusalems war ihm ursprünglich fremd. Wer sich das Kapitel genau ansieht, wird feststellen, dass sich seine Aussagen widersprechen. Die Strafe für die von David angeordnete Volkszählung, eine Seuche, soll 3 Tage andauern, und das tut sie auch, vom Morgen bis zur festgesetzten Zeit, wie es in Vers 15 heißt. Nach Vers 16 jedoch, dem Vers, der Jerusalem in die Geschichte einbindet, gereut den Ewigen die Seuche zu einem gewissen Zeitpunkt. Und der Engel sandte seine Hand gegen Jerusalem aus, sie zu vernichten, und es gereute den Ewigen über das Böse, und er sagte zu dem Engel, der das Volk vernichtete: Es ist genug, jetzt lockere deine Hand, und der Engel des Ewigen war bei der Tenne Araunas des Jebusiters. Mehr noch, Vers 16 geht auch nicht mit dem Abschluss des Kapitels, Vers 25b, zusammen. Und der Ewige erhörte das Land, und die Seuche über Israel hörte auf. Denn der Ewige hatte den vernichtenden Engel bereits vorher angehalten. Es scheint also, dass die ursprüngliche Schicht des Kapitels nur Vers 1 bis 15 und 25b enthielt. Die Seuche dauerte, wie es David auch von vornherein gesagt worden war, bis zum festgesetzten Zeitpunkt. Und dies ist der Moment, in dem der Ewige das Land erhören und die Seuche aufhören lassen wird. Wenn dies der ursprüngliche Umfang der Erzählung war, was war ihre Absicht? Man kann in dieser Erzählung einige Linien entdecken, die dem Tun Davids an der Frau des Hethiters Uriah in Kapitel 12 ähnlich sind. Die Wurzel Chara, entbrennen, die in der Erzählung von der Volkszählung den Zorn des Ewigen über Israel bezeichnet, wird in der Geschichte von Bathsheba zur Charakterisierung des Zornes Davids über den, der sich am Schaf des Armen verging, also des Zornes über sich selbst, verwandt. Und der Zorn Davids entbrannte sehr über den Mann. Als David klar wird, dass er der Sünder ist, bittet er um Verzeihung. Und David sagte zu Nathan: Ich habe gegen den Ewigen gesündigt. Und in der Erzählung von der Volkszählung: Und David sagte zu dem Ewigen: Ich habe sehr gesündigt mit dem, was ich getan habe. Wie der Ewige ihn in der Geschichte mit Bathsheba erhörte und seine Sünde hinwegnahm, auch hat der Ewige deine Sünde hinweggenommen, du wirst nicht sterben, so bittet er hier: Nimm doch hinweg die Übertretung deines Dieners, denn ich war sehr töricht. Mehr noch, es scheint, dass diese ähnlichen Linien den Redaktor des Anhangs zum Samuelbuch dazu brachten, die das Buch abschließende Erzählung an die Liste der Helden Davids, deren letzter der Hethiter Uriah ist, anzuschließen. Die Sünde des Königs gegenüber Uriah war es, die dazu führte, dass der Zorn des Ewigen weiter gegen Israel brannte. Ein Indiz für die bewusste Verbindung der Liste mit der Erzählung scheint sich aus der parallelen Liste im Buch der Chronik zu ergeben. Die Liste dort in 1 Chronik 11, die nicht mit unserer Erzählung, die in der Chronik an einer anderen Stelle, nämlich in Kapitel 21 erscheint, verbunden ist, endet nicht mit Uriah, sondern geht weiter. Es scheint, dass die Liste in der Chronik einen ursprünglichen Teil bewahrt, der in der Fassung des Samuelbuches absichtlich weggelassen wurde, um die Verbindung zu schaffen. Die Verfasser des Midrasch fühlten die Bedeutung der Verbindung und die Tatsache, dass in der Liste Namen ausgelassen wurden, die in der Fassung der Chronik erscheinen, und sagten: Und der Zorn des Ewigen brannte weiter gegen Israel. Wie entbrannte der Zorn Gottes gegen Israel? Sondern was steht geschrieben? Als David begann, seine Helden aufzuzählen, zählte und zählte er. Als er zu dem Hethiter Uriah kam, heißt es: Alle 37. Und sofort: Und der Zorn des Ewigen brannte weiter gegen Israel. Du findest, dass er 17 Helden nicht mehr aufzählte. Geh und lies im Buch der Chronik, und du findest weitere 17. Aber weil er zu dem Hethiter Uriah kam, heißt es sofort: Und der Zorn des Ewigen brannte weiter gegen Israel. Wenn wir recht haben, wenn der Midrasch recht hat, mit der Verbindung der Erzählung von der Volkszählung mit der von David und Bathsheba, stellt sich die Frage nach dem Grund für das Entbrennen des Zorns des Ewigen gegen Israel. Wäre es nicht natürlicher, dass sein Zorn gegen David entbrannte? Mir scheint allerdings, dass die ursprüngliche Formulierung des eröffnenden Verses war: Und der Zorn des Ewigen brannte weiter gegen David, und er verführte ihn gegen das Volk. Und erst bei der Zufügung einer weiteren Schicht zur Erzählung, bei der Übertragung ihrer Absicht auf die Gestaltung des Beginns der Heiligkeit Jerusalems, wurde auch der erste Vers geändert. Die ursprüngliche Erzählung sprach tatsächlich von einer Sünde, die David beging. Eine zusätzliche Sünde zu der Sünde mit Bathsheba, die Sünde der Volkszählung. David wird aufgefordert, die ihm angemessene Strafe zu wählen. Sollen dir 7 Jahre Hungersnot in deinem Land kommen? Es muss 3 Jahre heißen. So die Fassung in der Chronik, und so legt es sich nahe nach der Sprache des Textes selbst, der von 3 Jahren zu 3 Monaten und zu 3 Tagen hinuntergeht. Einen weiteren Grund werden wir im Folgenden sehen. Oder dass du 3 Monate vor deinen Bedrängern fliehst und er dich verfolgen wird, ist ja eine Sperrung im Text selber, dass es von den Bedrängern im Plural gesprochen wird und dann im Singular, das heißt, und er dich verfolgen wird. Oder dass 3 Tage Pest in deinem Land sei. David entzieht sich der Übernahme der Verantwortung. anstelle der Strafe, die ihn selbst treffen wird, dass du vor deinen Bedrängern fliehst, zieht er die Kollektivstrafe vor und formuliert diese Wahl auf eine elegante Weise, die seinen Egoismus verdecken soll. Ich bin in großer Not. Möge ich doch in die Hand des Ewigen fallen. Sein Erbarmen ist groß und möge ich nicht in die Hand eines Menschen fallen. Infolge dieser Entscheidung Davids kommt eine furchtbare Pest, die 70.000 Menschen trifft. Es zeigt sich also, dass die ursprüngliche Erzählung David zur Schande gereicht und seiner Sünde eine weitere hinzufügt. Aber wer konnte eine solche Absicht haben? Um auf diese Frage eine klare Antwort zu geben, müssen wir uns die Ähnlichkeiten und die Unterschiede zwischen der ursprünglichen Fassung der Erzählung von der Volkszählung und einer anderen Erzählung im Anhang zum Samuelbuch, der Erzählung von der Hinrichtung 7 der Nachkommen Sauls durch die Gibeoniten, klar machen. Erwähnen wir zunächst die Ähnlichkeiten. Erstens, beide Kapitel handeln von der Sünde eines Königs. Kapitel 21 spricht von der Sünde Sauls, dem Bruch des Bundes mit den Gibeoniten, während Kapitel 24 von der Sünde Davids handelt. Zweitens, für die Sünde Sauls wurde das Land mit einer dreijährigen Hungersnot bestraft. Für die Sünde Davids wird ihm die Möglichkeit gegeben, zwischen drei Strafen zu wählen, darunter, wie erwähnt, 3 Jahre Hungersnot in deinem Land. Die Nähe zu der Erzählung in Kapitel 21 ist ein weiterer Grund, die Fassung 3 der Fassung 7 vorzuziehen. Kapitel 21 erwähnt Israel und Juda zusammen. Und Saul wollte sie schlagen in seinem Eifer für die Kinder Israels und Judas. Und so ist es in Kapitel 24, wie bereits die Eröffnung zeigt. Geh, zähle Israel und Juda. Beide Erzählungen enden ähnlich. Und danach erhörte Gott das Land. Und der Ewige erhörte das Land und die Seuche über Israel hörte auf. Wenn wir oben sagten, dass die Erzählung in Kapitel 21 gegen das Haus Saul geschrieben wurde, ein Kapitel, das die Eliminierung 7 weiterer Nachkommen Sauls durch David rechtfertigen will, so scheint es, dass das Fundament von Kapitel 24 die Antwort des Hauses Saul auf die davidische Erzählung ist. Die Sünde Davids ist nicht weniger schwerwiegend als die Sauls. Der Verfasser des Kapitels behauptet, dass David heuchlerisch gehandelt hat. Hat er 7 der Nachkommen Sauls wirklich nur wegen der 3 Jahre andauernden Dürre in die Hand der Gibeoniten gegeben? Es zeigt sich doch, dass er keineswegs vor 3 Jahren Hungersnot zurückschreckt. Wenn die Hungersnot ihm Angst gemacht hätte und wenn er nicht eine gute Portion Egoismus gehabt hätte, hätte er gewählt, vor seinen Feinden zu fliehen, damit nur nicht sein Volk getroffen werde, sei es durch eine 3-jährige Hungersnot, sei es durch eine 3-tägige Seuche. Um der antidavidischen Erzählung ihren Stachel zu nehmen, wurde also, wie oben beschrieben, ihre Eröffnung geändert und die zweite Schicht, Vers 16 bis 25a, hinzugefügt. Die Sünde wird zu einer unbekannten Sünde des Volkes, derentwegen der ewige David gegen es verführt. In der hinzugefügten Schicht ist das Wesentliche der Erzählung die Heiligung Jerusalems und ihre Verwandlung in das religiöse Zentrum ganz Israels. Ja, wir haben so einen ganz anderen Ansatz im Vergleich zu den traditionellen Auslegern, der durchaus die Möglichkeit erwägt, dass hier ein Text zusammengewachsen ist und man damit gewisse Widersprüche erklären kann, was im Gegensatz zur Tora können Sie mich noch hören?
Ja.
Ja, denn es waren alle Bilder gerade verschwunden. Das war da, okay, die Verbindung scheint wieder in Ordnung zu sein.
Ja, jetzt sehen wir sie. Sie waren auch zumindest als Bild ein bisschen verschwunden, aber jetzt, ja. wir hören sie. Mhm.
Gut. Was die Tora angeht, würden sowas traditionelle Ausleger nicht akzeptieren, aber bei den Prophetenbüchern, deren direkte Abfassung ja nicht Gott, sondern prophetisch begabten Menschen zugeschrieben wird, da ist schon auch etwas mehr Potenzial sozusagen da. Also ich habe auch Amnon Barsag, den wir ja schon oft hatten im Samuelbuch, der hat zum Beispiel auch der Gedanke, den Gedanken, dass die Listen der Helden Davids, dass die, ähnlich wie Sakowitsch das hier schreibt, dass die im Buch Samuel absichtlich mit Uriah aufhört, um die Verbindung zu schaffen. Also das sind in dem Sinne nicht rein ketzerische Überlegungen einer modernen Exegese, sondern können, soweit es nicht die Tora selber wird, auch von traditionellen Exegeten zumindest in einem gewissen Maß mitgetragen werden. Ja, sind da Anmerkungen zu dieser ersten Schicht, die Sakowitsch versucht in der Erzählung zu finden?
Ja, ich will das sofort eigentlich die Frage dann stellen. Er ist selber auch nicht so sicher, scheint es, weil er sagt immer scheint es, weil er sagt immer scheint, es scheint, es scheint.
Ja, das also, ist sozusagen die wissenschaftliche Redlichkeit. Man kann es ja nicht eindeutig beweisen.
Ist er dann geantwortet worden vom Menschen? Also ich wage ihm nicht gegenzusprechen, aber sind es der Menschen, die ihm gegengesprochen haben?
Ich kann jetzt nicht sagen, ob jemand sozusagen das Buch von Sakowitsch genommen hat und sich damit auseinandergesetzt hat, aber natürlich gibt es Exegeten, die versuchen, die Einheitlichkeit des Kapitels beizubehalten, und die würden eben Argumente, wie wir sie vorhin bei den traditionellen Auslegern schon teilweise hatten, haben und auf die Weise das versuchen zu erklären. Das,
Und eine zweite Bemerkung, oder was mir dann wieder auffällt, eigentlich, ich dann so, das so lese, lernt David es dann nie? Also, er fällt von den einen Fehler, wie ihr sagt, dann eigentlich selbst Sünde, von den anderen Sünde. Ich dachte, man lernt auch von seinen Fehlern. Meiste Menschen, viele Menschen.
Das ist auch ganz unabhängig davon, ob wir nun eben die Erzählung sozusagen in unterschiedliche Schichten zerlegen wollen oder ob wir sie so lesen, wie wir sie heute haben. Und dass David nicht lernt, kommt ja auch nochmal zum Ausdruck, dass ja auch ausdrücklich gesagt wird, dass Joab David überreden will, das nicht zu machen. Joab ist sich genau klar, dass es sich um eine Sünde handelt und sagt das David auch, und auch das hilft nichts. Also einerseits, wir haben ein paar Mal gehört, dass David als jemand beschrieben wird, der, wenn man ihm sagt, dass er gesündigt hat, erkennt er das auch an und will auch umkehren. Aber andererseits sehen wir auch, aber er fällt auch wieder neu immer drauf rein.
Das dann bleibt es die Bemerkung, die ich letztes auch machte, von wann ist denn diese Umkehr wahrhaftig?
Wann ist?
Wahrhaftig, diese Umkehr, wann ist die wahrhaftig?
Ja, aber das ist vielleicht auch wirklich etwas sehr Menschliches. Ich denke, auch wenn jemand wirklich sich alle guten Vorsätze nimmt, zu Gott umzukehren und in bester Absicht sagt, ich will die Dinge nicht wieder tun, wir wissen alle, wie leicht es uns passiert, es dann doch wieder zu tun. Also das ist, denke ich, einfach wirklich menschliche Natur, und in dem Sinne ist uns David vielleicht dann auch irgendwo auch nahe darin zu sehen, der Mensch bleibt so. Er möchte vielleicht, also im besseren Falle möchte der Mensch umkehren, aber fällt doch auch immer wieder zurück. Darum gibt es im Judentum ja auch jedes Jahr den Yom Kippur, wo man, wenn man sozusagen es alle auf einmal schaffen würden, wäre es ja nicht mehr nötig.
Das ist, dann hatte Wiesenthal also recht, dass er den Esser nicht vergeben hatte.
Ja. Das ist natürlich auch die Frage, dass Gott sozusagen ja vergibt, auch wenn er weiß, dass der Mensch wahrscheinlich schon in der nächsten Minute möglicherweise weiter sündigen wird. Das ist durchaus, denke ich, die Realität des Menschen.
Die moralische Frage, ne, auch.
Ja. Irgendwie schon die Möglichkeit zu haben, einen neuen Anfang zu machen. Aber auch der neue Anfang kann schiefgehen. Wir haben ja jetzt auch gerade als Wochenabschnitt wieder die Geschichte von der großen Flut. Und da heißt es ja auch am Ende der Flut, dass Gott verspricht ja dann nicht nochmal eine Flut über die Welt zu bringen. Und nicht, weil er der Meinung ist, dass der Mensch besser geworden ist, sondern er sagt, Das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Das ist es sozusagen. Und damit mache ich jetzt weiter und vernichte nicht den Menschen. Auch da ist irgendwo angelegt, dass die Sünde weitergehen wird und sich Gott aber trotzdem entscheidet, nicht nochmal eine Flut zu bringen. Ja, und ich finde schon auch die sprachlichen Parallelen, die er hier findet, auch sowohl zu der Geschichte mit Bathsheba als auch zu den Gibeonitern, sind schon auch sehr interessante Dinge, die Parallelen zeigen.
Aber was muss ich mir denn unter 3 Tage Seuche vorstellen?
Das kann natürlich wirklich das, nicht etwas, was man medizinisch erklären könnte, sondern wirklich, dass plötzlich Menschen von der Pest befallen werden und das dauert 3 Tage lang und danach ist Schluss. Das ist etwas, was wirklich eine Strafe, die vom Himmel kommt. Darum, das ist ja wohl der Grund, dass eben David sagt, ich will lieber in die Hand Gottes fallen, nämlich dass vom Himmel eine Seuche kommt. Vielleicht auch, weil das das Kürzeste ist von dem, was angeboten wird. Und wer in diesen 3 Tagen stirbt, der stirbt und danach ist es vorbei. Aber es sind eben 70.000, die dabei umkommen. Und von daher kann man sich fragen, ob David da wirklich die bessere Strafe gewählt hat, wie auch Sakowitsch das hier ja kritisiert, dass er vielleicht eher die hätte wählen sollen, die ihn persönlich am meisten getroffen hätte. Ja, wir sehen also, dass in dieser ursprünglichen Erzählung eben auch Jerusalem eigentlich noch gar keine Rolle spielt. Aber das ändert sich natürlich in der schließlichen Fassung, wie wir sie in 2 Samuel 24 haben. Und dazu schreibt Sakowitsch dann, die Erzählung vom Kauf Jerusalems ist vor allem die Erzählung vom Heiligwerden des Ortes und seiner Verwandlung in ein Zentrum für ganz Israel. Die Absicht der Erzählung, der Wunsch, Jerusalem als Zentrum der beiden Gruppen des Volkes, Israel und Juda, darzustellen, ergibt sich bereits aus der Beschreibung der Volkszählung, die der Seuche vorangeht. Eine Zählung Israels und Judas zusammen. Alle Stämme Israels von Dan bis Beersheba, denn Beersheba gehört zum Stamm Juda. Und in dem Fall meint das Wort Israel dann also die Stämme Israels einschließlich Judas. Auch die Seuche, die Strafe für die Volkszählung, befällt das ganze Volk. Und es starben vom Volk von Dan bis Beersheba 70.000 Menschen. Und siehe in Jerusalem, und gerade dort hält der Ewige den Engel, der das Volk vernichtet, an. Und der Engel sandte seine Hand gegen Jerusalem aus, sie zu vernichten. Und es gereute den Ewigen über das Böse. Und er sagte zu dem Engel, der das Volk vernichtete, es ist genug, jetzt lockere deine Hand. Und der Engel des Ewigen war bei der Tenne Araunas des Jebusiters. Die Geschichte lehrt also, dass es der Ewige ist, der den Ort erwählt hat. Und es ist der Seher Gad, der David anweist, auf der Tenne Araunas einen Altar zu bauen. David baut dort einen Altar und bringt Opfer dar. Und die Erzählung endet mit den Worten, und der Ewige erhörte das Land und die Seuche über Israel hörte auf. Die Erzählung über die Heiligkeit Jerusalems hat ihre Gültigkeit, solange das Vereinigte Königreich besteht. Als die Bewohner des Nordens sich vom Haus David lösen, also in den Tagen des Enkels Rechaviam, hat die Erzählung über die Heiligung Jerusalems in den Tagen Davids nicht mehr die Kraft, die nördlichen Stämme an die Stadt zu binden. Um Jerusalem dem Herzen der Bewohner des Nordens nahe zu bringen und sie von deren Heiligkeit zu überzeugen, muss sie an einer Gestalt festgemacht werden, die von allen Gruppen des Volkes anerkannt wird: Abraham. Die Aufmerksamkeit wird also vorläufig vom ersten König auf den ersten Erzvater gelenkt. 2 Abschnitte im Buch Genesis machen die Heiligkeit Jerusalems an Abraham fest. Der erste ist das Geschehen um Melchizedek oder Melchisedek, wie er auf den Übersetzungen der Name wiedergegeben wird, den König von Salem. Die drei Verse, die in die Erzählung vom Krieg der vier Könige gegen fünf Könige integriert wurden, schneiden den natürlichen Verlauf der Erzählung ab. Das heißt nämlich vorher, und der König von Sodom kam heraus, ihm, dem Abraham, entgegen, als er zurückkam vom Schlagen Kedalaomers. Und in Vers 21 geht es weiter, und der König von Sodom sagte zu Abraham. Also wenn wir das so in einem Lauf durchlesen würden, würde uns nicht auffallen, dass da was fehlt. Und da kommen eben genau dazwischen die Verse, die Melchizedek betreffen. Die drei Verse, die die Begegnung zwischen dem König von Sodom und Abraham durchschneiden, wurden mit großer Kunstfertigkeit mit der eigentlichen Erzählung verbunden. Das Wort König erscheint in Vers 17 und in Vers 18 bis 20 ist von einem anderen König, Melchizedek, König von Salem, die Rede. Vers 20 erzählt, dass Abraham Melchizedek etwas gab und er gab ihm. Und in Vers 21 sagt der König von Sodom zu Abraham, gib mir die Leute. Mehr noch, der oberste Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, wird sowohl im Segen Melchizedeks als auch im Schwur Abrahams erwähnt. So wird der höchste Gott auch mit dem Ewigen, dem Gott Israels, Schöpfer der Welt, identifiziert. Das Hineinstecken der Begegnung Abrahams und Melchizedeks in Genesis 14 erzählt also von der Verbindung zwischen Abraham und Salem, das Jerusalem ist, wie es in Psalm 46,3 heißt. Und in Salem war seine Hütte und sein Wohnsitz in Zion. Die Erzählung erkennt an, dass sich Jerusalem unter fremder, kanaanäischer Herrschaft befindet, dass sie nicht von Abraham erobert wurde, aber dies beruht nicht auf Schwäche. Gerade in dieser Erzählung erscheint Abraham als Held. Und der König von Salem segnet Abraham dem höchsten Gott gegenüber, der deine Bedränger in deine Hand gegeben hat. Dennoch zeigt die Erzählung, dass die Heiligkeit Jerusalems der Niederlassung der Israeliten in ihr voranging. Ihre kanaanäischen Einwohner dienten dem obersten Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, der mit dem Ewigen identifiziert wird. Melchizedek erkennt die Überlegenheit Abrahams an. Und Melchizedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und Abraham erkennt seinerseits die Heiligkeit des Ortes an und gibt dem Priesterkönig den Zehnten von allem. Ein Ausdruck des Dankes für Rettung und Sieg. Eine zweite Erzählung im Buch Genesis, die die Heiligung Jerusalems in die Tage Abrahams vorverlegt, ist die Erzählung von der Bindung Isaaks in Genesis 22. In der Erzählung geht es um Abrahams Bestehen der Prüfung, die Gott ihn auf einem der Berge, der sich im Land Moria befindet, prüfte. In dieser Erzählung ruht die Last der Verbindung auf den Schultern eines einzigen Verses. Und Abraham nannte jenen Ort der Ewige sieht, wie es heute heißt, auf einem Berg wird der Ewige gesehen. Ein Vers, der den natürlichen Verlauf von Vers 13 zu Vers 15 abschneidet. In diesem Vers erscheint der Begriff Berg des Ewigen, der vor der Errichtung des Tempels am Ort nicht entstehen konnte. Auch hier wurde die Hinzufügung, die den Ort des Geschehens in Jerusalem verankert, mit großer Kunstfertigkeit in die Gesamterzählung eingebunden. Die Wurzel Ra'a gleich sehen kommt in Vers 4 und 13 vor. Vergleiche besonders den Vers, Gott wird sich das Lamm für das Brandopfer ersehen, mit Vers 14, der Ewige sieht. Die Verwendung der Wurzel Ra'a verbindet sich auch gut mit dem Klang des Namens das Land Moria. Und einige alte Bibelübersetzungen übersetzten auch Moria in der Bedeutung sehen. Es ist anzumerken, dass die Erzählung von der Bindung Isaaks, in die der Hinweis auf die Heiligkeit Jerusalems integriert wurde, in einigen Einzelheiten der Erzählung von der Heiligung Jerusalems in den Tagen Davids in 2 Samuel 24 ähnlich ist. In beiden Fällen besteht eine schwere Bedrohung für das Leben des Samens Abrahams, die Forderung, Isaak als Brandopfer darzubringen und die Pest. In beiden kommen Erleichterung und Rettung mit der Opferung eines Ersatzes auf dem Altar. In der Geschichte von der Bindung Isaaks gebietet der ewige Abraham Einhalt mit dem Befehl, sende deine Hand nicht gegen den Jungen aus, Und in der Erzählung von der Volkszählung und der Seuche hält der Ewige den Engel an mit den Worten: Lockere deine Hand. In der Geschichte der Bindung Isaaks versorgt sich Abraham mit allem für die Opferung Nötigen. In der Geschichte von der Tenne versorgt sich David, der Käufer, mit allem Nötigen bei Arauna. In der Chronik, in der Parallelerzählung zur Geschichte im Samuelbuch, ist die Verbindung zur Erzählung von der Bindung Isaaks verstärkt. Und Abraham erhob seine Augen, und siehe, ein Widder hatte sich hinten im Dickicht verfangen. Und David erhob seine Augen und sah den Engel des Ewigen. Der Verfasser der Chronik beschreibt den Engel, wie er das Schwert hält, so wie Abraham das Messer hält. Wie mit der Prüfung, mit der der ewige Abraham prüfte, so stellt die Fassung der Chronik von der Erzählung der Tenne die Volkszählung als eine Prüfung dar, mit der der ewige David prüfte. Und es stand der Satan über Israel und verführte David, Israel zu zählen. Und wir kennen aus der Erzählung von Hiob die Rolle des Satans als Verführer des Gerechten. Ja, soweit der zweite Schritt sozusagen in unserer Erzählung zur Heiligung Jerusalems. Dazu Anmerkungen? Sieht im Moment nicht so aus. Ist mir auch nochmal sehr wichtig, wirklich die Beziehung zu den beiden Texten aus Genesis zu sehen. Und das sind wirklich auch Dinge, die ja wirklich auf einzelnen Worten beruhen, was natürlich alles in Übersetzungen wesentlich schwieriger nachzuvollziehen ist und beim Lesen des hebräischen Textes viel eher auch auffällt. Ja, und dann am Ende hatte Sakowitsch ja schon darauf hingewiesen, auf die Änderungen und Zufügungen, die noch im Text der Chronik sind. Und er geht dann aber noch weiter auf andere Tendenzen ein, die sich in der Geschichte der Chronik finden. Nämlich das Buch der Chronik ist ja wesentlich später als das Buch Samuel und also mit Sicherheit ein nachexilisches Buch und ist ja auch in der hebräischen Bibel ist das letzte der Bücher des Kanons, was wohl auch nochmal auf seine relativ späte Abfassung hinweist. Und dazu schreibt Sakowitsch, der Verfasser der Chronik fügt der Erzählung von der Heiligung einen wichtigen und dramatischen Baustein hinzu. Göttliches Feuer kommt vom Himmel herab. Und dieses Wunder bringt die Bestätigung des Ewigen für die Handlung und seine Erwählung des Ortes zum Ausdruck. Und David baute dort einen Altar für den Ewigen und brachte Brand und Ganzopfer dar und rief den Ewigen an. Und dieser antwortete ihm mit Feuer vom Himmel auf dem Brandopferaltar. Dieser Baustein entspricht dem Geist der Einweihung der Wohnstätte in der Wüste Sinai. Und die Herrlichkeit des Ewigen erschien dem ganzen Volk, und Feuer ging von vor dem Ewigen aus und aß auf dem Altar das Brandopfer und die Fette, und das ganze Volk sah es, und sie jubelten und fielen auf ihr Angesicht. Die Chronik fügt ein solches Wunder auch einer weiteren Erzählung hinzu, der Erzählung von der Einweihung des Tempels Salomos. Und als Salomo das Gebet abgeschlossen hatte, kam Feuer vom Himmel nieder und aß das Brandopfer und die Schlachtopfer, und die Herrlichkeit des Ewigen erfüllte das Haus. Der Verfasser der Chronik entschied sich nicht zufällig, gerade an diesen beiden Punkten Wunder hinzuzufügen. Die Erzählung von der Tenne befindet sich in der Chronik am Beginn eines Komplexes, in dem es um die Errichtung des Tempels geht. 1 Chronik 21 bis 29, Kapitel, die von den Vorbereitungen erzählen, die David für die Errichtung traf. Im Übrigen Kapitel, die abgesehen von dem Kapitel über die Tenne im Samuelbuch gar nicht vorkommen. Während dann die ersten 6 Kapitel von 2 Chronik Salomos Anteil an der Vollendung des Werkes seines Vaters beschreiben. Das Wunder, das in den Tagen Salomos geschah, besiegelt also den Komplex, der mit einem ähnlichen Wunder, das seinem Vater geschah, eröffnet wurde. Legen wir uns nun Rechenschaft über einen weiteren Vers ab, der der Geschichte der Tenne in der Chronik hinzugefügt wurde. Und David sagte: Dies ist das Haus des ewigen Gottes und dies ist der Altar für das Brandopfer für Israel. Dieser Vers erweckt die Erinnerung an den Vers, der die Reaktion Jakobs nach seinem Traum in Bethel beschreibt. Und er fürchtete sich und sagte: Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist das Tor des Himmels. In beiden Erzählungen erfolgt die Reaktion des Sprechenden aus seiner Furcht. Die Worte Jakobs: Wie furchterregend ist dieser Ort, und das Empfinden Davids, denn er erschrak vor dem Schwert des Engels des Ewigen. Es scheint, dass hinter der Gestaltung des Verses in der Chronik im Geist seines Vorgängers im Buch Genesis volle Absicht steht. Ausdruck der Tendenz, in den verschiedenen Kultorten wechselnde Namen für einen Ort, Jerusalem, zu sehen. Diesen Weg schlägt später der Midrasch ein, der Bethel mit Jerusalem identifiziert. 77 Jahre war Jakob alt, als er aus seinem Vaterhaus auszog, als eben sich auf den Weg nach Aram machte, um vor Esau zu fliehen und auch eine Braut zu finden. Und der Brunnen, bezogen wohl auf den Ort Beersheba, von dem er losgegangen ist, und der Brunnen ging vor ihm her von Beersheba bis zum Berg Moria. Er kam dort in der Mitte des Tages an und übernachtete, denn die Sonne ging unter. Da nahm Jakob 12 Steine von den Steinen des Altars, auf dem sein Vater Isaak gebunden worden war, und legte sie an jenem Ort an seinem Haupt nieder. Jakob stand früh am Morgen in großer Angst auf und sagte: Das Haus des Heiligen, gepriesen sei er, ist an diesem Ort, wie es heißt, und dies ist das Tor des Himmels. Und Jakob schickte sich an, die Steine wieder einzusammeln, und fand sie alle als einen Stein und stellte sie als Matzeva, also als einen aufgerichteten Stein, auf. Was tat der Heilige, gepriesen sei er? Neigte seinen rechten Fuß und versenkte den Stein bis in die Tiefen der Grundwasser und machte ihn zu einem Ableger des Landes. Daher wird er der Gründungsstein genannt, von dem aus der Nabel der Welt ist. Und dort wurde die ganze Erde ausgespannt und auf ihr steht der Tempel des Ewigen, wie es heißt, und dieser Stein, den ich als Matzeva hingestellt habe, wird das Haus Gottes sein. Am Anfang der Beschreibung des Baus des Hauses des Ewigen durch Salomo in der Chronik erscheint zum ersten Mal der Name der Berg Moria. Und es ist darauf zu achten, dass dieser Name nicht in der Erzählung von der Bindung Isaaks erscheint, die von einem der Berge im Land Moria spricht. Der Name wird vom Erzähler gedeutet und der Berg wird mit dem Ort des Tempels identifiziert. Und Salomo begann, das Haus des Ewigen zu bauen in Jerusalem auf dem Berg Moria, wo er seinem Vater David erschien, an dem Ort, den David bereitet hatte, auf der Tenne Arnans, der Name ist etwas anders als in 2 Samuel, des Jebusiters. Das interessanteste Detail an diesem Vers ist, dass Abraham in ihm nicht erwähnt wird und die Erklärung des Namens Moria von der Wurzel Ra'a sehen, die der Verfasser von Genesis 22 schätzt, gerade mit David verbunden wird. In diesem Kapitel findet also ein Prozess statt, der dem, den wir oben beobachtet haben, völlig entgegengesetzt ist. Nach der Spaltung des Reiches wollte man die Heiligkeit Jerusalems an Abraham festmachen, um sie ganz Israel gefällig zu machen. Und daher wurde die Erzählung von der Bindung Isaaks auf diesen Ort hin ausgelegt. Demgegenüber will man in der Chronik, einem Werk, das in der Zeit der Rückkehr aus dem babylonischen Exil entstand, wieder in David den allerersten sehen, der Jerusalem heiligte. Und zwar, weil sich in dieser Zeit der Separatismus der Rückkehrer aus dem Exil zeigte, die keinen Gefallen daran hatten, andere an dem Projekt des Baus des Hauses zu beteiligen. Die Judäer, Rückkehrer aus dem Exil, distanzieren sich von den Einwohnern des Landes, von den Samaritanern, die nicht ins Exil gegangen waren, und sagen zu ihnen: Nicht euch, sondern uns obliegt es, das Haus unseres Gottes zu bauen, Denn wir werden gemeinsam das Haus des Ewigen, des Gottes Israels bauen. So berichtet im Buch Esra. Um den Wunsch der Teilnahme an den Bauarbeiten aus dem Herz der Samaritaner, die sich selbst als Nachkommen Abrahams sehen, zu entfernen, muss man sie vergessen lassen, dass Jerusalem den Vätern geheiligt wurde, muss ihre Heiligkeit wieder an dem Judäer David festgemacht werden, der mit den Stämmen des Nordens und mit den Samaritanern, die auf ihrem Boden wohnen, nichts gemein hat. Ja, ich denke, da werden auch noch mal spannende Perspektiven, wie man die Heiligkeit Jerusalems, wo man sie verankern kann, wie man damit umgehen kann. Anmerkungen dazu? Herr Müller.
Ja, also diese wunderschöne Geschichte von dem Massiva heißt es ja, ja, von diesem Stein, das steht aber nicht im Exodus.
In Genesis, das ist die Geschichte von dem Traum der Himmelsleiter von Jakob.
Ach ja, stimmt, von Genesis.
Und da steht schon, ja, dass er einen Stein aufstellt, steht da schon.
Aber nicht,
und er verspricht dann eben Gott, Sekunde, ich gucke gerade genau nach.
Dass Gott seinen Fuß darauf setzt, seinen rechten Fuß auch noch, und versenkte den Stein bis in die Tiefen der Grundwasser. Das steht also nicht im Text.
Nein, nein, das ist die...
Das ist eine kassidische Legende.
Bitte?
Das ist eine kassidische Legende.
Ich komme gleich noch drauf. Ich habe so das Gefühl, dass da eine muslimische Tradition eingekommen ist. Ich wollte nur gerade noch erst nachgucken, wie das mit dem biblischen Text in Genesis 28 mit der Matzeva ist.
Ja.
Sekunde. Ja, das steht in Genesis 28, 18, dass er die Matzeva aufstellt und sogar Öl über sie ausgießt. Und da verspricht er eigentlich Gott dann eben, wenn er zurückkommt, dort einen Altar zu errichten. Ja, das ist am letzten, in Genesis 28, 22. Und dieser Stein, den ich als Matzeva aufgestellt habe, wird das Haus Gottes sein. Also da baut der Midrasch letztlich drauf auf, zu sagen, wir haben ja ein Haus Gottes, das wir uns vorstellen müssen, das Jakob gebaut hat. Und da haben wir die Verbindung zum Tempel. Als ich das gelesen habe von dem rechten Fuß, den Gott benutzt, um den Stein ganz tief zu versenken, da fiel mir ein, dass es eine muslimische Tradition gibt, die allerdings nur in ganz wenigen Quellen wohl bezeugt ist, die eben auch einen Fußabdruck auf dem Felsen, über dem der Felsendom errichtet ist heute, identifiziert. Und die verbreitete muslimische Interpretation ist, dass das der Fußabdruck Muhammads ist, also seine himmlische Vision hat, aber es gibt eben wohl eine alte Tradition, die man, weil sie so anthropomorph ist, wohl zurückgedrängt hat, dass das der Fuß Gottes war, als er sich abgestoßen hat beim Abschluss der Schöpfung. Das gibt es also in ganz wenigen muslimischen Quellen, sind da Hinweise drauf. Und dieser Midrasch, die Pirkei der Rabbi Eliezer, stammt ja aus dem 8. Jahrhundert. Und es gibt auch andere Beispiele von, das ist eigentlich eine Nacherzählung der Geschichten von Genesis und Exodus. Und da merkt man sehr stark den muslimischen Einfluss in diesem Midrasch.
Ja, und von dieser Nabel der Welt, der wird ja auch von den Griechen nachher übernommen und läuft da unter dem Namen Omphalos.
Ja, das ist einfach das griechische Wort für Nabel. Ja. Und natürlich gibt es, die meisten Religionen haben einen Ort, den sie als Nabel der Welt bezeichnen. Was ich hier im Deutschen mit Gründungsstein dann übersetzt habe, das ist tatsächlich der Evan Hashtia. Das ist der Name, der in der Mishna vorkommt, im 3. Jahrhundert, wo es dann eben heißt, im zweiten Tempel, wo es ja keine Bundeslade mehr gab, das Allerheiligste des herodianischen Tempels war ja leer. Und da waren die Fragen, ja, wo kann der hohe Priester, der ja im Yom Kippur in das Allerheiligste geht, um da sowohl Weihrauch als auch Blut darzubringen. Er konnte das ja nicht mehr auf die Bundeslade tun. Wohin hat er das getan? Eben auf diesen Stein, der da war, der Evan Hashtiyah. Und da sieht man, dass die Mishnah diese Tradition von einem Stein der Gründung kannte und in die Tradition mit diesem Ort die Schöpfung der Welt zu verbinden, die ist offensichtlich wesentlich älter als der Midrasch, den wir hier haben. Und das ist auch so ein Ort, der heilig ist. Er zieht immer mehr Heiligkeit an. Also man muss vielleicht historisch sagen, das Älteste war, dass Salomo den Tempel gebaut hat. Aber um dem Ganzen einen Sinn zu geben, kommt eben die Beziehung zu Melchizedek und zu der Bindung Isaaks und der Kauf durch David und dann eben auch die Identifizierung mit Bethel, wo man sich ja auch wundern muss. Es gibt ja den Ort Bethel und wir wissen, wo er ist. Und trotzdem hat man ungeniert gesagt, nein, Bethel ist nicht das geografische Bethel, sondern Bethel ist Jerusalem. Und ähnlich wird eben auch die Schöpfung der Welt, und es gibt dann andere Midrashim, die sagen, dort ist Abraham begraben, da hat schon Adam, der erste Mensch, begraben, da hat schon Adam Opfer dargebracht, da hat schon Abel sein Opfer dargebracht, da hat schon Noach die Opfer dargebracht. Also ein Ort, der heilig ist, der wird natürlich dadurch noch heiliger, dass er immer mehr Traditionen anzieht, und damit wird natürlich auch der Tempel in Jerusalem hat sozusagen seit der Schöpfung seine Heiligkeit dann. Und das musste, und das kommt alles in diesen Texten zum Ausdruck.
Und dieser Matzewade wurde ja auch von uns übernommen. Wir kennen ja immer noch die Grundsteinlegung und die wird ja auch wirklich beibehalten, die wird ja gefeiert.
Ja. Obwohl die Grundsteine normalerweise ja eher flachliegende und nicht hoch aufgerichtete Steine sind, aber das mag durchaus darauf zurückgehen, ja.
Ich glaube, so wörtlich sollte man das nicht.
Bin ich mit einverstanden in dem Fall, dass dieses Phänomen hier wirklich da ist, ja. Cor?
Ja, das, was ich interessant finde, oder was mich um Nachdenken gebracht hat, ist, dass die Samaritaner nicht mitmachen dürfen. Wegen dieser Grund ist das auch historisch festgelegt. Ich lese jetzt gerade ja bei Ezra, dass es auch da steht, aber steht das denn fest?
Dass, da kann man wohl ziemlich sicher von ausgehen. Also das wird in den Büchern Ezra und Nehemia ziemlich klar beschrieben, eben zu sagen, die Samaritaner, die Leute, die im Norden des Landes leben, die sind schon keine richtigen Juden mehr. Es gibt dann ja die sehr unfreundliche Erzählung im zweiten Buch der Könige, nachdem die assyrische Eroberung des Nordreichs geschildert wird, wird ja beschrieben, wie die 10 Stämme ins assyrische Exil gebracht werden und die Assyrer stattdessen fremde Völker dort ansiedeln, die erstmal lernen müssen, den Gott des Landes zu verehren, damit er ihnen nichts Böses tut. Und das heißt dann, sie einerseits haben sie eben den ewigen, den Gott Israels angebetet, aber sie haben auch ihre alten Götter weiter verehrt. Also so eine Mischreligion wird da postuliert. Und so hat man das auch lange in der Forschung gesehen, dass man gesagt hat, die Leute, die im Norden Israels gelebt haben, das waren eben nicht mehr die Nachkommen der 10 Stämme, sondern Fremde, die von irgendwoher aus dem Assyrischen Reich gebracht wurden. Und das kann dann natürlich rechtfertigen, wenn die echten Judäer ankommen und sagen, nur wir haben das Recht, den Tempel zu bauen. Die heutige Forschung geht davon aus, dass durchaus nicht, auf jeden Fall nicht die Gesamtheit der 10 Stämme ins Exil geführt worden ist, sondern dass in dieser Bevölkerung im Norden des Landes durchaus Israeliten waren und der Glaube an den Gott Israels auch geblieben ist. Und die sich aber eben den Garizim als ihren heiligen Ort gewählt haben, so wie die Samaritaner ja bis heute sagen, dass es der Garizim war, wo eben der Tempel zu errichten ist, wo die Bindung Isaaks stattgefunden hat. Und man wahrscheinlich davon ausgehen muss, dass in einigen Jahrhunderten, auch gerade der hellenistischen Zeit, die Samaritaner vielleicht sogar eine größere Gruppe waren als die Judäer. Und man wahrscheinlich zunächst mal sprechen muss von zwei unterschiedlichen Zweigen der Religion der Zeit vor dem Exil, einer nördlichen und einer südlichen Ausprägung, die beide eigentlich authentisch waren und keineswegs an ein Import aus anderen Reichen, des anderen Gebieten des Assyrischen Reiches. Und da wirklich auch die Frage ging, ja, wo ist es, der Gerizim oder ist es Jerusalem, der heilig ist, und es ziemlich lange gedauert hat und vielleicht auch gar nicht immer so klar war, dass wirklich Jerusalem und die Judäa den Sieg davon tragen würden. Das, zur Zeit Jesu im Neuen Testament kann man schon sehen, die Trennung ist klar und die Samaritaner werden
Ja.
von den Judäern schon nicht mehr als Juden wirklich gesehen, und auch die Samaritaner möglicherweise verstehen sie schon zu dem Zeitpunkt als seine eigene Religion, aber es sind letztlich beides Religionen, die auf der Tora, die Samaritaner haben ja nur die Tora und nicht die übrigen Bücher der hebräischen Bibel, die beide auf der Tora und eben unterschiedlichen Interpretationen dann basieren.
Aber die lebten dann, was man jetzt das Samaria nennen?
Ja, also das ist auch die Frage, wo der Name herkommt. Eben also Samaria, Schomron, das war ja die Hauptstadt, die der König Achab der gegründet hat. Das hat sich später als Name für diese nördliche Provinz herausgebildet. Die Samaritaner selber nennen sich gar nicht Samaritaner. Ich habe es im Moment, ist mir gerade entfallen, wie sie sich selber nennen. Aber ist zunächst mal wo wirklich eine eher eine geografische Bezeichnung, wie ja auch die Judäer, eben die Leute, die im Süden des Landes mit Jerusalem als Hauptstadt leben, bezeichnen.
Weil ich muss dann denken, weil die Menschen, die heute noch Gruppierungen in Israel, die sagen von Samaria und Galiläa, wie ist es?
Das gehört also heute, ich meine, das moderne Israel. Also es gab eben zur Zeit des Herodes und noch Anfang der römischen Zeit, da wurde eben wirklich von den Landesteilen von Samaria, Schomron, Judäa gesprochen. Im modernen Israel hat man nach dem Junikrieg 1967, haben die Leute, die Besiedlung des eroberten Westjordanlandes durchführen wollten, haben wieder den alten Namen aus biblischer Zeit eingeführt. Und das offizielle Israel nennt das Westjordanland Judäa und Samaria.
Ja, ja. Doch, Samaria auch.
Ja, ja.
Naja, was Konsequenzen kann man daraus ziehen?
Ja, natürlich. Also das ist eine Sache, die historische Einheit, die es auch als solche gegeben hat, Samaria zu nennen. Eine andere ist es, wenn das der heutige Staat auf die heutige politische Realität ein. Das ist natürlich eine Aussage, die man damit machen will, um einen Besitzanspruch anzumelden.
Okay, gut, danke.
Ja, die Samaritaner sind natürlich ein sehr spannendes Kapitel. Ich habe hier gerade noch zufällig noch direkt hier neben meinem Schreibtisch liegen. Es gibt aus der von der Zeitschrift Welt und Umwelt der Bibel, der zweite Band von 2021, der war ganz den Samaritanern gewidmet. Da kann man wirklich einen guten Eindruck von der neuesten Forschung, da hat sich eben wirklich in den letzten Jahrzehnten eine Menge getan, um die anders zu interpretieren und sie sozusagen nicht als Abgefallene vom wahren Judentum, sondern eben das Jerusalemer und das Gerizim-Judentum als zwei unterschiedliche Formen von Judentümern zunächst mal zu sehen. Also da gibt es wirklich sehr viele neue Erkenntnisse in den letzten 10, 20 Jahren sowas.
Es ist noch eine ganz kleine Gruppe von übrigen.
Ja, es gibt also diese, wenn die 1000 Leute noch sind, das sind wirklich ganz, ganz wenige, von denen die Hälfte auf einem Dorf, in einem Dorf auf dem Berg Gerizim lebt und die andere Hälfte in der Stadt Bat Yam oder Holon, südlich von Tel Aviv, im israelischen Staatsgebiet lebt.
Und die haben auch eine eigene Rituale und so.
Ja, ja, und die haben ja auch einen anderen Kalender, also die feiern das, ich weiß gar nicht genau, wie sie das berechnen, aber sie feiern das Pessachfest nicht dann, wenn die anderen Juden Pessach feiern. Und sie bringen ja auch noch ein Pessachopfer da auf dem Gerizim. Das ist ja etwas, was bekannt ist, das auch immer wieder viele Touristen anzieht, weil sie eben der Meinung sind, ja, wir haben ja den Heiligen Berg und können da ja opfern. Und haben auch eine andere Form, wie sie zum Beispiel die Sukkah, die Laubhütte bauen, wie die aussehen soll. Da gibt es eine Menge an unterschiedlichen Bräuchen, die sie eben versuchen, auf wörtliche Interpretation der Tora, die nicht von der rabbinischen Auslegung beeinflusst ist,
zu beweisen. Wie nennen sie das selber? Das weiß ich jetzt nicht. Bitte? Sind nicht Samaritaner. Sie nennen, sich nicht verstanden? Sie nennen sich nicht Samaritaner.
Nein, sie nennen sich selber nicht Samaritaner. Wenn ich das hier ganz, ganz schnell finden kann. Ich habe es mir das im Moment entfallen.
Vielleicht kommt es dann später mal.
Ja, also kann man unter anderem dort nachsehen. Naja. Aber man muss Samaritaner durchaus nicht als ein Schimpfwort sehen. Also man kann es durchaus neutral benutzen. Das ist kein Problem.
Naja, wir kennen es von der Geschichte von der barmherzige Samaritaner.
Ja, genau. Das ist ja eben auch diese ganz provozierende Geschichte im Neuen Testament, wo eben gerade der, der eben für die Juden zur Zeit Jesu schon nicht mehr zu dem Judentum gehört, derjenige ist, der Nächstenliebe zeigt. Das ist da ja nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Aber ursprünglich muss man eben schon davon ausgehen, dass die Samaritaner natürlich auch Juden waren und für sich in Anspruch nehmen, dass sie eben auch biologisch durchaus von dem biblischen Israel abstammen und zumindest, dass das auch eine ihrer Abstammungen ist, können sie sicher genauso gut beanspruchen, wie die Judäer beanspruchen können, dass sie eine solche Abstammung haben.
Ja, so gucken wir es gegen bestimmte Christen auch anders von. Das sind komische Christen. Ne?
Ja.
Also in den Niederlanden kann ich auch ein paar Beispiele von geben.
Ja, also wir sehen diese Geschichte von dem Kauf der Tenne des Arauna, führt uns in sehr weite Kreise, was die Heiligkeit Jerusalems und die konkurrierende Heiligkeit angeht. Ganz spannende Dinge.
Ja.
Ja.
Okay, danke.
Damit haben wir das zweite Buch Samuel und auch zumindest mal bis auf Weiteres die kontinuierliche Bibellesung, die wir angefangen haben, abgeschlossen. Frau Reiner, Sie wollten ja gerne noch ein bisschen zu den weiteren vorgesehenen Dingen sagen. Ja.
Das kann ich gerne machen. Ich habe es mal zusammengestellt und hoffe, dass man das sehen kann. Können Sie das so sehen?
Noch nicht.
Ich kann es inzwischen sehen.
Jetzt ja.
Ja.
Oh ja, das ist gut.
Dann ist es nämlich auch so ein bisschen übersichtlich. Also so findet man es natürlich auf der Website. Aber dann habe ich mal einfach so jetzt chronologisch aufgeführt, was wir uns da überlegt haben. Also es fängt jetzt noch an im November mit den Frauen im Stammbaum Jesu, was dann auf Weihnachten hinführt. Und wir beginnen dann im Januar 2025 mit einem ersten Teil Palästina, Israel, Heiliges Land, Hintergründe eines Konflikts. Der zweite
Teil. Das wird am Montag wieder sein, nicht am
Montag. Genau, das ist richtig. Das habe ich jetzt nicht dazu geschrieben. Das wird dann Montag sein. Ebenso wie dann ab dem 1. September die zweite Reihe. Dann kommen die drei sind dann Dienstagsreihen quasi, ne, der
18. Wie ich gerade sehe beim Buch Esther, wir hatten uns ja eigentlich darauf verständigt, dass wir zwei Reihen machen und die erste sollte schon am 7. Januar anfangen.
Richtig, die habe ich vergessen, hier aufzuführen.
Ja, das ist eine doppelte Reihe jeweils.
Ja, genau.
Insgesamt 10 Einheiten.
Das muss ich mir noch dazu schreiben, Entschuldigung. Also das fängt in Wirklichkeit also am 7. Januar an, genau, damit wir eben auch mit Purim und mit Karneval und mit all dem hinkommen und das so schön dann einbetten.
Genau, das will ich das Buch Esther noch mitten in der Fastenzeit lesen, sozusagen.
Genau. Nee, da habe ich, da ist wahrscheinlich durch das Bild ist mir da eine Zeile verrutscht. Das sind zwei Reihen auch. Dann die Klagelieder und dann ist die Besonderheit, es sind ja auch einige schon mal auch bei diesen Online-Einheiten vom Herrn Kiso dabei und der hatte sich auch die Klagelieder ausgesucht und hatte, jetzt habe ich gesehen, die Frau Abraham macht das. Dann habe ich gesagt, das macht ja gar nichts. Ich, ne? Also das sind ja unterschiedliche Zugänge. Das eine mehr von der nochmal stärker von der Sprache her, das andere mehr von den biblischen Zugängen her und von den rabbinischen Zugängen und von den traditionellen Zugängen her. Und ich habe gesagt, dann machen wir einfach so ein Spiralkurriculum daraus, machen beide Veranstaltungen, dann kann man sich einmal in die Klagelieder wirklich so rein versenken. Und das sind eben dann auch 5 Termine. Im April schließen wir an mit dem Buch Ruth. Und dann haben wir wieder eine Parallelreihe montags in 2x5 Terminen zu den Opfertheologien. Das war, glaube ich, auch ein Wunsch aus dieser Runde. Dann
aber auch. Die sind aber doch dienstags auch, meine ich, oder?
Wenn die sind dienstags, Moment.
Nur der Konflikt, weil das ja nicht
der Konflikt ist montags.
Die Bibelauslegung ist, das ist montags.
Ja. Dann habe ich versuche
Denn der 10. Juni ist auch ein Dienstag.
Ja, das ist auch ein Dienstag. Entschuldigung, richtig. Habe ich vergessen, immer dazu zu schreiben. Aber ja, das findet man dann auf der Seite. Richtig, das ist auch ein Dienstag. Ich hatte mir das irgendwie hier mit Montag noch auf meinem Zettelchen notiert, was aber Unsinn ist. Ja, und dann beginnen wir am 11. November dann mit Jesajas Jerusalem-Visionen. Auf die zweite Reihe von den Konflikten hatte ich eben ja schon mal abgehoben. Und dann im November führt dann noch auf Weihnachten hin die Jerusalem-Visionen von Jesaja.
Und alle diese Veranstaltungen sind wieder Fünferblocks?
Ja.
Alle, ja.
Ja, beziehungsweise eben doppelt wie das Buch Esther und die Opfertheologien, aber das ist jeweils in zwei Fünferblocks dann eingeteilt.
Mhm. Entschuldigung, ich muss noch mal nachfragen. Also die Frauen im Stammbaum Jesu sind 5 Termine.
Ja. Genau, da kommen zwar nur 4 Frauen vor, aber wir haben noch ein einleitendes Thema überhaupt in den und über die fehlenden Frauen sozusagen. Damit fangen wir an. Denn, auf die Weise kommen wir dann auch wieder gut auf 5 Einheiten.
Denn stecken hinter jedem Einzeltermin, der jetzt hier zu lesen ist, immer 5 weitere Termine.
Genau, also ich habe ja oben.
Ja, das ist immer der Anfangstermin.
Das ist der Anfangstermin, dann kommen noch 4 weitere.
Ja, deswegen habe ich einmal drüber geschrieben, weil das sonst zu unübersichtlich ist, wenn man dann 1000 Daten da einträgt. Online-Veranstaltungen, je 5 Termine, okay, dass man dann weiß, dass dann pro Einheit dann immer 5 Termine gemeint sind. Die sind nicht immer, ja, ich glaube, meistens sind die aneinander anschließend. Das kann natürlich immer mal sein, je nachdem, wie Feiertage im Jüdischen oder im Christlichen sind, dass wir dann auch schon mal ein Bäuschen zwischendurch haben. Das sehen Sie aber dahinter. Im
Großen und Ganzen haben wir eigentlich die jeweiligen 5er eigentlich immer.
Ja, ich glaube auch,
dass wir das. Im größten Teil haben wir sie immer direkt hintereinander.
Ja, wir haben so ein bisschen danach auch gelegt, dass genau, wir nicht so eine Pause dazwischen haben. Ne? Mhm.
Und dann habe ich noch eine Frage. Es war angekündigt, eine Reihe zum Thema Gewalt, die am 13. November anfangen soll.
Das ist die Reihe, die über das Mentorat Aachen
genau geht.
Da müsstest du
okay.
Zu das ist im Mentorat. Das sind jetzt unterschiedliche Anmeldeschienen, ne?
Ja, das sind unterschiedliche Institutionen.
Mhm. Bei Ihnen ist die Anmeldeschiene über ich melde mich an.
Genau, über ich nehme teil oder aber auch
oder dann ich einfach, nehme teil. Genau,
über die Website. Aber ja, wir kooperieren in diesen Reihen miteinander, aber das nicht alles, was das Mentorat macht, da sind wir auch dabei.
Mhm. Okay, ja,
sorry. Das ist diese Reihe über die Gewalt, das sind, was ist denn jetzt, nicht, sind mehr als 5, ich glaube 6 Einheiten sind es. Da geht es darum, an Beispielen aus dem Buch Genesis, wie Konflikte gelöst werden.
Das sind die Brüderkonflikte, ne?
Ja, genau, da geht es um Abraham und Lot, Jakob und Esau und
Josef
und seine Brüder. Also wer da Interesse hat, ich denke, Sie haben ja alle die E-Mail-Adresse von Anita Zucchetto de Boer, kann sich da noch anmelden. Das ist mittwochs nachmittags allerdings, weil das auch ein bisschen für Studierende und für Lehrer, Lehrerinnen gedacht ist. Die,
ja. Ja, Frau Reinders. Noch eine Frage. Sie haben etwas, fängt an am 18. Januar, aber das ist doch ein Samstag. Und diese Liste.
Palästina.
Mhm. Oder?
Ich habe hier stehen, dass der 20. Ja. Januar sein müsste.
Das ist der 13. Ich habe hier meine eigene
Schrift. Eine Woche vorher, ja, der 13.
Entschuldigung,
die 13. sein.
Ich habe aus der 3 eine 8 gemacht.
Montagsabend.
Kann irgendjemand noch mal bitte wiederholen, was am 13.01. ist?
Das ist eine Reihe, das kam auch so ein bisschen, ja, ich glaube, waren wir so in Gesprächen drauf gekommen, Frau Rhein, dass das aufgrund des sich ja hier immer weiter zuspitzenden Konfliktes doch auch Wunsch da ist, so ein bisschen mehr vielleicht Ordnung in die Sache zu bringen. Also wird da nicht um die aktuelle Situation, wie auch immer sie dann sein wird, gehen, sondern so ein bisschen mehr in die Geschichte des Konfliktes hineingehen. Die Themen der einzelnen Sitzungen müssten auch online schon lesbar sein zudem. Also können Sie sich da genauer ansehen, welche Themen da behandelt werden. Also da geht es auch zunächst mal, wie das Land überhaupt in der osmanischen Zeit im 19. Jahrhundert ausgesehen hat und wie sich dann so der Konflikt weiterentwickelt hat.
Reden Sie jetzt von dem, was jetzt am 13.01.
Ja, am 13.01. Das ist eben ein Montag, so wie wir ja dieses Jahr montags zweimal die Reihe zu den heiligen Orten hatten, haben wir eben im nächsten Jahr zweimal zwei Reihen zum politischen Konflikt. Und das ist bewusst eben nicht am Dienstag. Für den Dienstag haben wir uns gelassen, wirklich für Texte, die Bibelauslesung sind. Und die Veranstaltung am Montag ist sozusagen für das, was uns sonst noch einfällt.
Ich habe es hier nochmal korrigiert. Also der 13. Januar, da sieht man eben auch, dass es dann zwei aufeinanderfolgende Tage sind, am 13. Januar.
Ja, ich glaube, Esther, fangen wir noch eine Woche früher an, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ehrlich? Ach, Entschuldigung. Ich bin hier gleichzeitig, weil die Kollegin auch fehlt, die normalerweise die Internet-Einstellungen macht, mach ich praktisch im Moment alles.
Ich glaube, auf der Internetseite steht, glaube ich, alles schon richtig drin.
Da steht alles richtig drauf. Ich habe jetzt nur
werden die Veranstaltungen weiterhin aufgezeichnet?
Ja, wenn alle
einverstanden sind. Ja, also, das muss bei jeder neuen Veranstaltung halt gefragt werden, ob alle einverstanden sind. Aber solange alle einverstanden sind,